Ja, also dieser Rassismus beginnt ja nicht mit Baseballschlägern oder Messerangriff oder, sondern Rassismus beginnt im Kopf, im Kopfkino. Was habe ich denn im Leben für prägende Bilder, Erlebnisse, Erzählungen von Eltern und Kinderbüchern mitbekommen? Also wir können nicht rassistisch denken. Und das ist meine Ausgangslage. Und mich als Migrantin einschließlich.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Herzlich willkommen bei Music Sociology. Dies ist der Podcast, in dem wir uns SozialwissenschaftlerInnen einladen und mit ihnen über Musik reden oder uns MusikerInnen einladen und mit ihnen über Gesellschaft reden. Das haben wir jetzt schon in 55 Folgen gemacht. Wir sind schon Folge 56. Oh. Ja, und wir, das sind einmal ich, Daniel Kubiak, und ich sitze in Brandenburg, in diesem wunderschönen Bundesland, und habe meinen Küstenkollegen, meinen Küsten-Co-Host eingeladen. Der sitzt nämlich in Mecklenburg, nicht eingeladen, ist ja mein Küsten-Co-Host, André Knabe, ja, der sitzt in Rostock.
Hallo. Hallo Daniel.
Ja, genau, schon fast immer. Manchmal haben wir Folgen gemacht, wo einer von uns beiden gefehlt hat. 56 Folgen ist nicht wenig, und wir haben uns jetzt gedacht, wir sind ja im August 2026, und wir haben uns gedacht, wir machen zwei Folgen, die SozialwissenschaftlerInnen so auf der Zunge liegen oder in den Händen kribbeln, oder was ist das richtige Sprichwort?
Ja, oder auch beunruhigen. Ne?
Oder vielleicht auch ein bisschen beunruhigen. Und zwar ist das so, dass ich ja sehr viel in dem Bundesland Sachsen-Anhalt forsche und du sehr viel in dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern forschst, richtig?
Genau. Genau. Und in beiden Bundesländern sind jetzt bald Wahlen im September.
Ja. Landtagswahlen. Und da haben wir uns gedacht, wir lernen uns Gäste ein aus jeweils dem Bundesland, mit dem wir in unserer Forschung vielleicht zu tun hatten oder die wir einfach spannend finden. Und gleich stellen wir euch den Gast aus Sachsen-Anhalt vor, die hört uns auch schon zu. Aber vorher will ich ganz kurz, André, noch dich kurz fragen, wenn du an Sachsen-Anhalt denkst, welche drei Begriffe fallen dir ein?
Oh.
Oder Städte oder Regionen oder was ist das?
Naja, erstmal Opa und Oma und meine Cousins.
Ach,
meine Familie väterlicherseits kommt aus Sachsen-Anhalt. Und mein Opa hat mir immer viel von Burgen erzählt und so Schlössern und vor allem so Burgen, die man dann halt so besichtigen kann, die immer so ein bisschen auf so Hügeln sind. Und
ist das dann noch im Burgenlandkreis?
Ja, die wohnten eigentlich in Magdeburg, aber mein Opa wusste sehr viel über diese Burgen zu erzählen, wovon ich mir leider nichts gemerkt habe. Und was wolltest du wissen? Drei
Punkte. Also Opa und Oma, Burgen und was ist das dritte?
Und das dritte, Tokyo Hotel.
Ach, das ist ja musikalisch auch. Die wahrscheinlich berühmteste Musikband, die das Bundesland jemals hervorgebracht hat.
Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Ne?
Das ist auch eine sehr schöne Überleitung zu unserem Gast, die ich jetzt einfach mal nutze, weil ich sage erstmal Hallo. Mika Kayama. Hallo Mika.
Hallo, grüß euch.
Und hol dich mal rein. Und die Hallo, Überleitung Mika. Funktioniert so, dass du warst die stellvertretende Geschäftsführerin des Landesnetzwerks der Migrantenorganisation in Sachsen-Anhalt, LAMSA, und bist jetzt die Referentin für Grundsatz, richtig?
Genau,
genau.
Grundsatzfrage.
Für Grundsatzfragen. Ich finde,
das wollte ich schon immer mal sein. Ja.
Genau. Was das auch so heißen soll.
Genau, ja. Geilste Jobbeschreibung ever. Genau, und wir haben nämlich bei LAMSA, habe ich Garagenquiz organisiert und habe so Quizfragen gestellt und hatte unter anderem Musikstücke gespielt und das waren alles Bands aus Sachsen-Anhalt, und Tokyo Hotel war natürlich das
Prominenteste,
genau. Die anderen waren, ich weiß gar nicht, André, ob
du Ja, das kennst. Würde ich jetzt auch gerne wissen. Silbermond, kommen die aus Sachsen-Anhalt?
Nee, die kommen aus Bautzen.
Bautzen.
Nee, es war Yasin.
Sachsen.
Der Hip-Hopper aus Wittenberg. Es war Reinhard Lacroumi, der nämlich in Magdeburg geboren ist.
Oh, schön.
Es war Izzy Falkenberg, in der DDR hat er angefangen, Popmusik zu machen, macht aber immer noch Musik. Und natürlich Händel.
Händel, Georg Friedrich Händel.
Genau.
Ja.
In Halle geboren.
Oh.
Genau. In Halle geboren und Lamsa sitzt auch in Halle. Und Händel ist dann auch ein sehr schöner Übergang zu Mika. Weil du hast uns ganz viel klassische Musik mitgebracht. Genau. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz so zum Einstieg oder ja doch vielleicht zum Einstieg sagen, warum klassische Musik?
Naja, also ich bin ja mit der europäischen klassischen Musik aufgewachsen tatsächlich. Also wo ich zählen und singen konnte, habe ich schon Musik gemacht. Und wie ich dazu gekommen bin, weiß ich selbst nicht mehr. Und meine Eltern haben tatsächlich so meinen Hang entdeckt und schon ganz, ganz früh gefördert, so dass ich mit 3 Jahren mit Klavierunterricht hatte. Und ja, also ich hatte tatsächlich lange Zeit gedacht, ich werde vielleicht professionelle Pianistin. Also so im Grundschulalter habe ich tatsächlich damit großen Teil meiner Freizeit verbracht. Also klassische Musik war sozusagen meine Ausgangssituation und Heimat zugleich.
Heimat zugleich, wobei ja deine, also wenn du sagst, dass europäische Klassik gehört, getan hast du das ja, als du noch Kind warst zumindest, in Tokio.
Genau. Und eben diese Klavierunterrichtsvorlagen und Schallplatten damals, ne?
Ja.
Was zu Hause irgendwo lag und dass ich so hochgekramt, also gespielt habe und so. Das war alles so klassische, gängige, populäre klassische Musik und die waren mir so tagtäglich zugänglich und das hat mich tatsächlich als Person, als Kind geformt.
Ja. Ich finde das total interessant, weil mich hat das gar nicht geformt. Also Klassik kam irgendwie in meinem Umfeld gar nicht vor. Das, also ich war in meinem Leben genau in 2 Opernvorstellungen. Entführung aus dem Serail war die eine.
Und vielleicht das Weihnachtsoratorium?
Nee.
Das ist auch keine Oper. Aber, nee. Ja.
Entführung aus dem Serail in einer komischen Oper. Und die andere habe ich schon vergessen.
Zauberflöte wäre aber noch so ein Klassiker.
Ja, doch, genau, in der Zauberflöte. Doch, genau, da war ich auch.
Auch da, ne? Also diese bekannteste Mozart-Opern, solche Dinge, das sind tatsächlich so die ersten Erfahrungen, die man mit Theaterstücken, mit Opern in Berührung kommt. Ob es in der Schule sozusagen Pflichtnummer war, ne? Oder aber wie man da dazu kommt, ja. Und
ja, genau. Entführung aus dem Serail war eine ein Schulausflug und Zauberflöte. Und das ist, glaube ich, das, was mich am stärksten mit Klassik verbindet, ist mein Schwiegeropa ist sehr großer Klassikfreund. Also der war so sehr in Klassik, dass der immer gesagt hat, wenn im Kulturradio Mozart lief, das fand er mal schlimm, weil das ist ja Pop für ihn gewesen. Also das war so, genau. Und der hat, und als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, wurde ich dann eingeladen, in die Zauberflöte mitzugehen. Und das war dann auch. Also soziologisch war das ein Wandeln zwischen den Welten. Ne? Ich war da irgendwie, also da musste ich glaube, ich hatte die Eltern vorher gar nicht richtig kennengelernt und dann saß ich da in dieser Oper und man musste sich ja irgendwie auch anziehen und verhalten und so auch in so einer Oper.
Ja, also das hat tatsächlich so eine Hürde, ne? Zum Eingang zum Opernhaus.
Ja.
Mich hat tatsächlich diese nicht nur Melodie, Harmonie von klassischen Oper von Mozart fasziniert, sondern weil ich ja gleichzeitig Klavier gespielt habe und musste ich sozusagen, um Noten zu lesen, um solche Stücke spielen zu können, musste ich diese Noten entziffern. Mhm. Und klassische Musik hat ja eben diese ganz strengen Rahmen, also Rhythmus und Harmonie und Melodie sind ja so gut sozusagen aufgebaut, die muss man tatsächlich zum Einstudieren mathematisch analysieren. Ja, und das hat mich tatsächlich diese Herangehensweise geprägt. Wie kommt es zu diesem schönen Musik, zu schöner Harmonie? Davor muss man tatsächlich 1, 2, 3, 4 zählen und wo kommt die rechte Hand und wo kommt die linke Hand, diese Zeit und Rahmen und Harmonie in einen Einklang zu bringen, da steckt natürlich viel Handwerk dahinter und ja, und das hat mich natürlich so, und für mein Denkmuster ja auch prägend gewesen, ne? Also um etwas zu sehen, wahrzunehmen, immer zu hinterfragen, wieso ist denn das? Wie kommt es dazu? Ja. Und ja, und wenn das gut gelingt, und dann kann es wunderschön, leicht, tatsächlich verspielt, spielerisch klingen, wie die Mozart-Oper meistens sind.
Ja. Aber vorher, davor steht die Durchdringung dieses komplexen mathematischen Systems eigentlich und wahrscheinlich viel, viel Übung.
Genau. Ne?
Und denn du ist es ja, du hast dann mit 3 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. So wie Mozart, glaube ich, auch. Ich glaube, der ist ja mit 3 schon aufgetreten, ne? So ungefähr.
Also so genau weiß ich nicht, aber
auch schon sehr, sehr früh, ne?
Also ja, ich habe tatsächlich vor dem Klavierunterricht schon Klavier spielen können.
Ja.
Irgendwie, weiß ich nicht wie. Also vom Hören konnte ich umsetzen. Und dann später habe ich so mit dem Unterricht mit 3 angefangen.
Aber eine Frage noch, einmal, was mich noch interessiert. Wie kommt es, dass du zur europäischen Klassik so früh schon gekommen bist? Ist das was, womit man sich in Japan, also womit sich viele Menschen dort beschäftigen? Ist das sehr naheliegend oder ist das was, also ich glaube, wenn hier jemand traditionelle japanische Musik machen würde, das wäre eher was Außergewöhnliches.
Genau, das ist ja in der japanischen Grundschulen schon so verbreitet und also Lehrplan fest verankert. Also eher japanische traditionelle Musik ist im Lehrplan in Japan für Fachmusik eher am Rande. Und diese klassische Musik ist, also ich würde sagen, genauso wie hier in Europa, sehr, sehr verbreitet und etabliert.
Ja, interessant.
Das ist einfach generell, dass europäische Klassik, glaube ich, sehr verbreitet ist, ne? Dann letztendlich
doch. Ja, und natürlich auch, Japan hat ja traditionell, ne? Also in der Geschichte schon sehr, sehr enge Beziehungen, politisch wie auch Verfassung, juristisch, ne? Also japanische Verfassung ist schon immer so nach dem deutschen Verfassungsmodell dann immer als Vorlage genommen und so weiter. Das prägt auch Mentalität und Denkmuster. Auch Verhalten, ethisch, moralisch, haben wir sozusagen ähnliche Linie und deutsche Kultur und vor allem die Musik hat in Japan eine unglaubliche Popularität und eben Musik zu machen, ob es Klavier ist oder andere Instrumente, das würde also in jedem Kinderstube gehören.
Und du hast dich ja dann entschieden, Opernsängerin zu werden. Irgendwann irgendwie. Oder bist es zumindest irgendwann geworden. Was ja dann auch so ein bisschen dein Weg nach Europa war. Auch, oder? Da gibt es eine Verbindung.
Doch. Also ich habe also parallel zum Klavier habe ich ja auch als Kind schon gerne gesungen. Und da war ich im Kinderchor in der Stadt, wo ich wohnte, schon frühzeitig dann angemeldet und dort habe ich tatsächlich die erste Opernerlebnisse mit professionellen Orchester und Opernsängerin erlebt auf der Bühne als Kinderchormitglied. Ne? Das war Hänsel und Gretel und im Folgejahr gab es auch Carmen. Also das war Kulturschock, also in großen phonetischen Klangmassen mittendrin zu stehen für Grundschülerinnen. Und da ging tatsächlich eine gewaltige Tür auf. Anstatt alleine zu Hause sozusagen Klavier zu spielen, dann sind die Massen von Menschen, ob es also Chorsänger ist und Orchestermusiker sind, solistische SängerInnen vorne auf der Bühne. Das ist ein ganz großes Kollektiv, ein gigantisches Werk gemeinsam auszuführen. Das hat mich also wahnsinnig beeindruckt.
Oder das richtiges Teamwork.
Ja, also das hat mich also wahnsinnig gemacht. Ich möchte das können.
Ja.
Genau. Und dann habe ich tatsächlich so kurz vor Abitur meine Richtung geändert. Ich gehe erst einmal in Richtung Gesang.
Ah ja.
Meine Eltern waren natürlich entsetzt.
Deine Eltern waren entsetzt.
Ja, weil sie meinten ja, Mika wird sie ja in die Musikhochschule dann einschreiben und Klavier machen. Ja. Vielleicht wird sie dann Grundschullehrerin. Ah, ja. Das war sozusagen eine Vorstellung. Das war auch bis dahin meine vage Vorstellung.
Ja.
Ja? Und aber dieser Schock, was in mir so durchdringen ist, da konnte ich nicht widerstehen. Nein, ich muss dahin. Mhm. Und eines Abends habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, ich werde Gesang studieren, ohne ein Stückchen Gesangunterricht angenommen zu haben. Ja. Geh zum Gesangsstudium. So. Und da war sie natürlich entsetzt.
Ja.
Also wie kannst du sowas überhaupt denken?
Ja. Ja. Mhm.
Also, hast dich aber durchgesetzt.
Ja.
Und es hat doch dann auch geklappt. Also du bist doch dann, um da den Weg so ein bisschen dahin zu bringen, du bist dann in Opern aufgetreten, auch als Hauptsängerin? Ist das die?
Ja, ich habe tatsächlich dann Studium gemacht und natürlich meinen Eltern so ein bisschen Gefallen zu tun, parallel Musikpädagogik auch gemacht. Ah, okay. Nach dem Studium auch Lehrerin werden könnte.
Könnte, okay.
Ja, und dann habe ich nicht nur, also regulären Gesangsstudium gemacht, sondern auch Master gemacht, nicht nur Opern, sondern auch Kunstlied, also im Fach deutsche Kunstlied. Dann also
Master of Arts in Kunstlied.
Genau, genau.
Deutsches Kunstlied sogar.
Genau, genau.
In Tokio noch.
Ja. Wow, weil deutsche Sprache hat mir schon dahin schon angesprochen, ohne so richtig sprechen zu können, aber das war ja Bestandteil von Ausbildung und mich hat wahnsinnig diese Zeitepoche Ende 19. Jahrhunderts zu 20. Jahrhundert, die Ende der deutschen Romantik, Zerfall der Romantik bis hin zu Moderne, diese Zeitschiene hat mich wahnsinnig interessiert. Und auch diese psychologische, wissenschaftliche Entwicklung, wo Freud und Jung kamen und dieser gesellschaftliche Hintergrund Ende des Ersten Weltkrieges und vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, was da alles in der Gesellschaft bewegt hat, in Wien, in Berlin, in diesem Zusammenhang. Deswegen habe ich tatsächlich Richard Strauss, Rosenkavalier, in dieser Zeitraum geforscht und Dissertation geschrieben und mit dieser Gedanken, mit dem deutschen Kunstlied und Literatur, Kunstgeschichte, mit geballten Vorurteilen und Visionen bin ich nach Österreich gegangen, also meinem Gastprofessoren gefolgt, dort, um weitere Jahre Kunstlieder weiter zu studieren.
Aha, ist, also du bist für das Studium dann nach Graz.
Zuerst.
Ja.
Ja, Auslanderfahrung, Deutsch lebendig lernen und dann soll es ja nach Tokio zurück, vielleicht sogar Gesangslehrerin zu werden, war ja eine geplante Biografie gewesen. Da kam aber Deutsche Wiedervereinigung.
Jetzt sind wir im Jahr 1989 und du bist in Graz und willst eigentlich deutsches Kunstlied studieren. Und dann kommt die Wiedervereinigung.
Genau. Ich habe tatsächlich, also wirklich wunderschöne Jahre in Graz verbracht. Ja. Viele deutsche Lieder gesungen, viele Rezitale gegeben mit unterschiedlichen Komponisten. Und
was sind Rezitale?
Also Liederabend.
Mhm. Ja. Okay.
Also mit einem Klavierbegleiter. Ich hatte einen wunderbaren Klavierbegleiter.
Also du stehst da so in so einem Kleid neben dem Klavier.
Genau.
Und das sitzt so lauter
mit Robe, mit Robe.
Wunderschönen Abendroben.
Ja. Und dann sitzen lauter Leute in Anzügen da und dann applaudiert man so ganz leicht. Genau. Nur.
Dann erzähle ich sozusagen, wie schön die deutschen Lieder sind.
Ja.
Und es gibt ja ne, also ganz unterschiedliche Musikertypen, die Musik als absolutes Kunststück sozusagen wiederherzustellen, also wiedergeben, Oder aber Kunststück als Medium zu nehmen und damit Botschaft nach außen senden wollen. Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Fragen, wie ins Weite.
Das sind doch dann, du bist doch dann, also im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen allen möglichen Welten. Also du bist aus Japan nach Österreich gegangen. Das sind schon mal zwei, es sind zumindest zwei Länder. Aber es ist doch dann auch, wenn du eigentlich Grundschullehrerin mal werden solltest und dann aber vor so einem Publikum stehst, was wahrscheinlich auch viel Geld für so einen Liederabend ausgibt. Also man ist doch dann irgendwie ständig zwischen den Welten auch sich am Bewegen, oder?
Ja,
also man erzählt ja Kindern Musik anders als diesen erwachsenen Menschen, die da irgendwie Geld für ausgeben.
Ja, ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Glück mit meinen Mitmenschen, wo ich nach Graz gekommen war, hatte ich sofort Vorsingen, also Audition gegeben für Konzerte. Und dieses kleine Konzert, was ich zuerst gemacht habe, hat weitere sozusagen Produktionen sozusagen hervorgebracht. Ich hatte einen sehr starken Unterstützer vor Ort, die mich vermittelt hat, und ich konnte tatsächlich als Leadsängerin, als Konzertsängerin, also traumhafte Repertoire aufbauen dort und viele, viele Konzerte geben. Also zur Weihnachtszeit, zur Adventszeit, ne, hatte ich einmal 26 Konzerte in einem Monat. Also, das war, also ich war wirklich, wirklich ausgebucht und konnte sehr, sehr vieles ausprobieren.
Mhm. Gibt es davon Audiomitschnitte?
Das habe ich per privat, ja. Okay. Privat habe ich ja, aber damals gab es doch noch nicht so viel Internet.
Ja, genau.
Die ist, glaube ich, nirgendwo zu finden.
Ja.
Also das hatte anderen Grund, da kommen wir später bestimmt
dann. Ja, genau. Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in deine Musik ein, die du mitgebracht hast. Vielleicht können wir darüber so weiter den Weg nachzeichnen. Weil Rosenkavalier hast du ja schon erwähnt, das hast du aber erst als zweiten Song mitgebracht. Also da kommen wir noch hin. Und den ersten, den du mitgebracht hast, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ein Stück von Mozart.
Figaros Hochzeit. Ich habe Ouvertüre stellvertretend für diese klassische Gattung ausgewählt, wie ich gesagt habe. Das ist sozusagen mein Denkmuster, eine Grundlage für mein Denken und Dasein. Mozart ist meine Heimat, musikalische Heimat. Uraufgeführt wurde diese Oper 1786 in Wien. Und als Grundlage für dieses Stück war vom Beaumarchais geschriebene Schauspielstück Der tolle Tag. Und da geht es darum, um die Zeit, also kurz vor Französischen Revolution, diese unterschiedliche Klassen, diese Adeligen und Bürgern sozusagen zu revolutionieren, zu zerstören, und der dienende Person steckt so eine Felle für den Herrn, und es gibt ja eine Verwechslung und dann Bloßstellung und mit vielen Leuten, so dass dieser Adelige letztendlich seinen Fehler einziehen muss. Zwischendurch viel zu lachen Und eine grandiose Komödie.
Und dieser Diener, das ist Figaro?
Mhm. Genau.
Ja.
Aha. Figaro will seine Susanne heiraten, deswegen Figaros Hochzeit.
Was ich auch noch interessant fand, war, du hast uns ja diese E-Mail geschrieben und du hast gesagt, dieses Stück hättest du gerne. Und dann sagst du, du willst das gerne in der Aufnahme unter der Leitung von Carlo Maria Giulio.
Giulini. Das ist ziemlich alte Aufnahme. Ja. Ja, das hört man ja auf der Aufnahme. Mhm. Aber das hat mich tatsächlich sehr geprägt in meiner Studienzeit in Tokio. Es war wirklich vorbildliche Aufnahme, auch als Inszenierung sehr schön gemacht, klassisch. Also für Anfänger, da versteht man Geschehen auf der Bühne. Ja. Wer gegen wen? Welche Verwechslung mit wem? Also, das war eine sehr, sehr schöne Inszenierung.
Mhm. Okay. Aber das scheint ja immer sehr wichtig zu sein, ne, bei so Opern. Das ist, jeder macht es irgendwie anders auch. Die Musik verändert sich nicht?
Genau. Also, das Interpretation, musikalische Interpretation ist eine, aber schauspielerische Interpretation übernimmt Regie und es gibt natürlich klassische orthodoxe Inszenierungen, die man Stück so aufführt, wie es gedacht war. Mhm. Und es gibt aber heutzutage natürlich, das ist gängiger, also Neuinterpretation hinzufügt oder dieses Geschehen in Gegenwart zu übersetzen. Mhm. Und da wird es ja natürlich eine Inszenierung auch politisiert und Botschaften nach außen.
Ja. Insofern ist es überhaupt nicht egal, von wem das sozusagen jetzt inszeniert wurde und wer da gerade Interpret ist und Regie führt oder genau. Wir waren ja aber immer noch jetzt in Graz. 1989, du auf dem Sprung eigentlich eventuell wieder zurück, Lehrerin doch zu werden, Gesangslehrerin oder an die Grundschule zu gehen, kommt die Wiedervereinigung und dieses Rätsel haben wir noch nicht gelöst. Was hält dich dann in Europa?
Ja, ich habe ja eines Tages mittags so in McDonald's gegessen, um Mittagessen zu holen, ne? Und dann gab es diese Breaking News, der eiserne Vorhang ist gefallen und vor allem die Geflüchteten aus der DDR sind über die Tschechei nach Ungarn und Österreich an der Grenze angekommen. Mhm. Und da dachte ich, wo bin ich denn eigentlich gelandet, ja? Also im Kopf sozusagen völlig in idealisierter Welt mit Mozart, Richard Strauss, Richard Schumann, Lieder, deutsche Romantik, völlig von der Realität der Welt entfernt, habe ich tatsächlich mein Unwissen dort erwischt. Wo bin ich denn eigentlich geblieben? Fernab von der Weltgeschehen irgendeine Botschaft senden zu dürfen als Künstlerin. Mhm. Und das hat mich richtig, richtig umgehauen. Mhm. Ich kann so nicht weitermachen mit meinem Unwissen.
Wobei du ja jetzt nicht irgendwas gemacht hast, du warst ja Musikwissenschaftlerin eigentlich schon und hast dich halt sehr, sehr tief sozusagen in dein Thema reingearbeitet. Und um dich herum änderte sich jetzt aber die Welt fundamental und du dachtest, okay, das ist, hier muss ich jetzt irgendeine Rolle oder das, ich muss damit in Kontakt kommen.
Naja, ich habe mich tatsächlich erwischt als Japanerin, die nach dem Krieg, also im völligen Friedenszeiten, ohne internationale Konflikt aufgewachsen ist. Und davon spricht man heute Friedensdemenz in Japan, eine Wahrnehmungsstörung tatsächlich, die man als politisches Geschehen, internationale Beziehungen nicht mehr wahrnehmen zu können und wollen. Ne? Und zu dieser Generation gehöre ich tatsächlich. Und wenn ich mich zurückblicke, gab es ja in Geografie-Schulbüchern kein DDR. Es gab ein Deutschland und es bestand nur aus Westdeutschland und Ostgebiete war grau. Und da war nicht einmal Leipzig, Halle, Dresden oder Potsdam gekennzeichnet, sondern grau, als wäre es nicht da. So. Ja? Und das ist jetzt vorbei. Deutschland ist wieder vereint und das ist sozusagen total, also in diesem Moment richtig so aufgeleuchtet. Und wenn ich europäische Kultur, Musik studiert habe und meine Dissertation, Richard Strauss, seine meisten Stücke in Dresden aufgeführt hat und dort seine Entwicklungsphase sozusagen dort erlebt hat. Und davon habe ich nichts mitbekommen, obwohl ich in Europa bin. So, ich musste nach Ostdeutschland gehen. Ich musste es. Wenn ich im Ausland sozusagen die deutsche Thematik oder Symbolik oder sogar Tugend spricht und deutsche Kulturstätten spricht, dann ist es Leipzig, Weimar, Dresden, Berlin, Potsdam. Das war für mich bis dahin nicht zugänglich. Ich musste dahin.
Aber es ist ja total kontrafaktisch, oder nicht kontrafaktisch, aber alle sind doch weg von dort. Also alle wollten doch weg aus Dresden. Stimmt. Und du bist dahin.
Das haben auch meine Freunde auch gesagt. Mhm. Also ich bewerbe mich da in Ostdeutschland so. Und da haben die gesagt, warum tust du dir das an?
Ja.
Du wirst unglücklich. So.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, wieso soll ich unglücklich werden?
Ja.
Und das hat mich noch mehr dazu bewegt, ich muss dahin.
Ja.
Ich habe mich beworben an einigen Theatern, habe ich vorgesungen und beim ersten Vorsingen hat es geklappt.
Ja, krass.
Gleich sofort. Wo war das?
Zwickau. Ein
Zwickau.
Kleines Theater in einem kleinen Richard Schumann, Robert Schumann Stadt.
Mhm. Ah, okay, da ist jetzt wieder meine Bildungslücke, dass ich das natürlich nicht wusste, dass das die Richard-Schumann-Stadt ist. Zwickau ist ja für mich vor allen Dingen Zwickauer Sachsenwerke. Da wurde der Trabant gebaut. Das ist ja die erste Verbindung, die ich mit Zwickau natürlich habe. Und dann bist du nach Zwickau gegangen.
Genau.
Es gab ja wahrscheinlich sehr viele Theater, ne? Vergleichsweise viele, weil die sehr gut gefördert waren, auch gerade eben auch in der DDR. Hatte jedes kleine Städtchen auch immer ihr kleines Theaterchen?
Die standen kurz nach der Wende natürlich alle sozusagen in existenziellen Nöten.
Ja.
Und es gab ja tatsächlich viele Schließungen und Fusionen von Theater, die ja bis heute noch anhalten. Deswegen war es ja tatsächlich eine schwierige Zeit. Es gab auch sehr viele Umstrukturierungen in den Theatern. Sehr viele Westkünstler sind ja ganz schnell auch in Ostdeutschland angekommen und auch in den Tanz. Ne? Die Chefs sind ja auch ganz neu besetzt worden. Ich habe also egoistisch diese Zeit für mich als Chance gesehen.
Ja.
In so Umbruchszeiten neu anzufangen. Und mein Interesse lag aber trotzdem wirklich, wie leben die Menschen, wie empfinden die Menschen diese geschichtliche Umbruchszeiten.
Mhm.
Und ich wollte nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auf der Straße sein.
Und jetzt hast du ja Figaros Hochzeit mitgebracht, weil es da ja auch um die darum ging, die Klassenunterschiede zu nivellieren in der Oper. Und jetzt bekommst du dann nach Ostdeutschland und in der DDR-Gesellschaft war das doch auch das Ziel, dass die Klassenunterschiede nivelliert werden. Hast du den Unterschied gemerkt zwischen einer japanischen und österreichischen Klassengesellschaft und der zumindest in der Theorie klassenlosen Gesellschaft der späten DDR, des frühen Ostdeutschlands, ist ja so ein bisschen die ist ja auch die
Transformation. Also es war komplett anders, was ich im Ensemble als Kollektiv erlebt habe.
Hast du das Wort Kollektiv vorher auch schon benutzt? Oder? Nee, das kam dann auch.
Ja. Sie schüttelt mit dem Kopf.
Nein, also, ja. Weil als Solosängerin, ne, da wärst du als persönlich so überspitzt ausgebildet, du bist etwas, was sozusagen aus der Masse heraustreten muss. Und unter diesem Leistungsdruck stehen die einzelnen SolosängerInnen. Und so habe ich auch sowohl in Tokio als auch in Österreich solche Konkurrenzsituationen zwischen, also innerhalb der, des Musikbetriebs wahrgenommen. Und wo ich nach Zwickau gekommen bin, kurz nach der Wende, ich war ja 91 dort, hatte ich diese Zusammenarbeit im Ensemble, im Haus, ganz anders erlebt. So dass die ältere, erfahrene Kollegen immer wieder sozusagen mir so einen Hinweis gegeben haben, Mika, du gibst ein bisschen zu viel Volumen. Pass auf, du musst gut einstellen, dass du das ganze Stück dann so überleben kannst. So musst du gut einstellen. Du darfst nicht dort und dort sitzen. Es gibt im Theater ein geschwiegenes Gesetz. Du darfst nicht vor den Regisseuren im Zuschauerraum sitzen. Du darfst das nicht machen. Du sollst so machen. Und alles im kollegialen Zusammenarbeit war für mich diese Art von Zusammenarbeit überhaupt ganz, ganz neu. Habe ich weder in Tokio noch in Österreich sowas erlebt. Und für Berufsanfängerin als Solosängerin war sehr hilfreich und fruchtbar, so dass ich ziemlich schnell entschieden habe, ich gebe alles, was in Graz aufgebaut habe, hinter mir und ich komme ganz nach Zwickau, so dass ich also fest anstellen lassen habe.
Also kann man sagen, es gab da mehr Regeln und mehr Struktur und damit auch so Orientierung und Halt für dich? Meinst du das so?
Genau.
Und das
nicht als also auf der individuellen Ebene, ne? Nicht als Person A zu mir kommt und lehrmeisterhaft irgendetwas dann beibringen möchte, sondern es gibt eine Regel und das ist etabliert und wir machen so. Also das habe ich sehr angenehm empfunden.
Und also man fügt sich mehr ein, als dass man jetzt irgendwie, wo du, also die Kontexte, aus denen du kamst, da warst du mehr die Solistin, die Individualistin. Ja. Und hier wurde dir ein Platz in diesem Kollektiv.
Genau, ich war ein Teil von Ensemble.
Ja.
Und als ein Teil wollte ich schließlich ja auch meinen Beitrag leisten. Und es ging nicht um meine Karriere, es ging nicht um meine Stimme oder Ausdrucksform, sondern ich konnte gut einfügen und tatsächlich im Sinne von Gesamtkunstwerk, wo hunderte Menschen eben alle an einem Strang ziehen muss, mitarbeiten. Und das, ich glaube, da habe ich tatsächlich diese Systemtheater verstanden, dass man also von einzelnen Teilen ein ganz großes entstehen kann.
Aber das wäre in westdeutschen Theatern ja vielleicht auch so gewesen, ne? Weil das auch der Unterschied zwischen Theater und Liederabend auch ist, oder?
Ja, also diese Umgangsform von einzelnen Kolleginnen und Kollegen war schon sehr, sehr anders. Okay. Also die, dass ein Gesangskollege zum anderen Kollegen stimmtechnisch oder Volumen oder Lautstärke Ratschläge gibt, das ist schwierig. Das wäre dann so eine Kompetenzüberschreitung.
Ja. Und da war das aber möglich.
Das war möglich, ja.
Ja. Und wie ist es dir dann
so annehmen, komischerweise?
Ja. Und wie ist es dir dann weiter ergangen? Also du warst dann in Zwickau, es gab ja diese strukturellen Schwierigkeiten. Hat das Theater überlebt da, die Oper? Oder,
und, Und hast du dort den Rosenkavalier auch mit aufgeführt? Oder
nein, nein. Rosenkavalier bezieht sich tatsächlich meine Tokyota Masterzeit. Aber hat so einen unmittelbaren Zusammenhang zu Figaros Hochzeit, weil dieses Stück Rosenkavalier tatsächlich ein Mittelstück ist von Richard Strauss, wo er doch vorher Elektra und Salome einen sehr starken Einfluss von Richard Wagner, zwanghaften Einfluss von Richard Wagner sozusagen fortgesetzt hat und wo doch Richard Strauss dann gesagt habe, zurück, ich muss zurück diesen Mittelweg nochmal finden und zurück zu mozartischen Schlichtheit. Und dann hat er als Sujet auch Molière und so diese klassische Systeme als Sujet, als Vorlage genommen, wo doch Strauss mit dem Literat Hugo von Hofmannsthal selbst Drehbuch, also Libretto geschrieben hat, zusammen entwickelt hat. Und die Hauptfigur hier, diese weibliche Hauptfigur, Marschallin, ist sozusagen eine symbolhafte Figur wie Maria Theresia, die ja bekanntlich Mutter von Marie Antoinette ist. Und nochmal zurück zum Figaros Hochzeit. Diese weibliche Gräfin ist ja natürlich nach Marie Antoinette basiert. Also hier gibt es einen figurale Zusammenhang. Und das wollte ich sozusagen mit Zerfall von Romantik erklären. Was ist in der Gesellschaft passiert und wie ist es sozusagen in der Musikgeschichte anhand von diesem Stück Rosenkavalier komponiert worden?
Ja. Und Strauss war ja auch der Grund, warum du gerne in den Osten wolltest dann. Genau. Also da gibt es ja dann auch diese Verbindung.
Ja. Ja, eine Uhr aufgeführt wurde, Rosenkavalier, auch in Dresden, wie eine Meisterwerke.
Und dann war ja die Frage von André, wie ging es dann? Also ist das im Theater in Zwickau geblieben? Also ich weiß ja schon auch, es gab dann auch einen Vorfall, ich weiß nicht, ob du deswegen auch den Song von Eichendorff mitgebracht hast, ob der da irgendwie zusammen gehört, aber
Genau. Sowohl Robert Schumann hat diese Lila-Kreis komponiert nach den Gedichten von Eichendorff in der Fremde.
Ja, genau. Ein großartiger Song.
Ja, es
gibt ja tatsächlich, ich musste da wirklich bei diesem Song, also das ist der dritte Song, den du mitgebracht hast. Und für mich war das auch so, es gibt ja, den hatten wir auch schon mal hier in unserem Podcast, es gibt den Text von Georg Simmel, ein Soziologe, ein Klassiker der Soziologie, der so um 1900 herum einen soziologischen Text über den Fremden geschrieben hat. Und das ist wirklich ein klassischer Text, vor allen Dingen auch der Migrationssoziologie oder der Identitäts- und Sozialisationssoziologie der Fremde. Und jetzt habe ich diesen Song gehört in der Fremde und dachte, wow, das muss ja dann, wenn ich das richtig verstehe, ist das auch ums 19. Jahrhundert herum?
Ja, etwas früher. Eichendorff ist ja so ein Biedermeierscher Zeit, 1830 wo das Gedicht dann geschrieben, und Schumann hat 1840 komponiert, also wirklich Hochzeit der Romantik. Und ja. Die Gedichte von Eichendorff ist ja natürlich Abschied von Absolutismus, also Nationalismus, obwohl er also wirklich Vertreter von deutschen Nationalismus ist, ne, also literarischen Stellvertreter. Und hier ist es ja tatsächlich sehr tiefe Heimweh, Verlust von gewöhnten, Vertrauten und Einsamkeit bis zur tiefen Todessehnsucht, die ja tatsächlich Sturm und Drang der deutschen Romantik so symbolisiert ist, allerdings bei Eichendorff mit einfachen Worten beschrieben und von Robert Schumann sehr schlicht komponiert. Das kann man sehr schön erzählen. Und ja, da kann man wirklich wortwörtlich diktieren, was gemeint sein könnte.
Aus ihrer Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die
gleichzeitig ist es unglaublich poetisch. Also allein dieses Wort Waldeinsamkeit, also das ist, kann man sich sofort, gehen da Bilder im Kopf auf.
Ja, bei den Deutschen. Für Japan ist sehr, sehr schwierig.
Ja, das glaube
ich. Wenn ich in Japan lebe und aufgewachsen bin und solche Vokabulare begegne, dann denke ich, was ist das? Was
bedeutet? Ja, das kann man ja auch nicht nachschlagen. Also das wirst du ja im Wörterbuch nicht finden. Ja.
Aber es gibt doch schon auch sehr viel Wald in Japan und auch schon eine sehr starke Naturliebe, die man hat, oder?
Ja, aber das sind andere Bäume.
Ja.
Also ich meine, wenn man von Waldeinsamkeit ausspricht und möchte Stimmung auch vermitteln, ne?
Ja.
Und dann drückst du mit deiner Gesangsstimme nicht nur Bild zu erzählen, sondern ich möchte auch Geruch und diese kühle Luft auf der Haut auch vermitteln. So, das ist so, das soll in alle Sinne rübergehen, dass man diese gefühlte Waldeinsamkeit so zu vermitteln, dass die Zuhörer spürt, mittendrin im Wald zu sein. Und was sie da dort spüren, auf der Haut, auf der Zunge, auch in der Nase, das zu vermitteln, anzubieten, das ist ja unser Job als Künstlerin. Und da habe ich tatsächlich also sehr viele romantische, deutsche Romantik hier drin gesehen, was man alles hier vermitteln kann. Und gleichzeitig kann ich als japanische Sängerin etwas meine Individualität ja auch hier hineinfließen lassen. Mhm. Was bedeutet, mittendrin im Wald so zu stehen. Mhm. Und dann ist es ein anderes Bild auch für das Publikum, ob Rosemarie so und so vorne steht oder Mika Kayama vorne steht, ist ein ganz anderes Bild. Und dann kann ich natürlich hier auch so ein bisschen zusätzliche Elemente auch anbieten, ja.
Ja. Und nun hast du doch, es ist ja so, also das kann man ja auch nachlesen, es gibt eine, bei Migrationsgeschichten, glaube ich, hast du das mal erzählt, es gibt ja auch die Erfahrung dann in dem Zwickauer Theater, diese Fremdheitserfahrung sozusagen, wo du als Künstlerin zur Fremden gemacht wurdest. Ist das da in Zwickau dann auch zum ersten Mal passiert und willst du auch kurz erzählen, was passiert ist? Also vielleicht erst erzählen, was passiert ist und dann...
Ja, also das gibt es schon überall, diese Fremdheitserfahrung. In diesem Fall war ja tatsächlich ein rassistischer Angriff, sodass eine
Im Theater, ne?
Genau.
Also jetzt nicht irgendwo draußen, sondern...
Ich hatte eine große Rolle. Und kurz vor der Premiere, muss man sich nochmal vorstellen, kurz vor der Premiere, nach der letzten Generalprobe, gab es sozusagen ein kollektives Auswertungsgespräch. Da waren alle Solisten und Chorsänger im Saal, es war vielleicht gefühlt 60, 70 Leute im Saal. Und der angehende Chefdirigent fängt an, auf einzelne Sänger zu schießen. So. Und
verbal zu schießen.
Genau.
Ja.
Genau. Entschuldigung.
Ja. nicht, dass wir den falsches Bild vermitteln.
Ja, also verbal anzugreifen. So.
Ja.
Kritik zu äußern. Kritik ist berechtigt, wenn das sachlich ist und zur künstlerischen Entwicklung beitragen würde. Es war nicht der Fall. Diese Person hat nicht nur bei mir, bei mehreren wirklich also persönliche Würde angegriffen, und zwar mit so einem klischeehaften Aussagen. Ne? Also ich wäre zum Beispiel, also ich als Japanerin würde auf der deutschen Bühne Kabuki-Theater im schlechtesten Qualität darbieten. So. Und also da ging es tatsächlich um Verhalten, Aussehen und. Also wirklich übelste rassistische Aussagen. Und die Mannschaft war also wirklich schockiert und also richtig baff. Situation, wo niemand richtig reagieren konnte. Da saß aber Intendant und Chefdirigent auch, ne, im Raum. Und von dort aus kam auch keine Reaktion. Nur ein Kollege, ein Tenor, ist aufgestanden und den Raum verlassen.
So. Aus Protest.
Genau. Ja. Das sei beschämend.
Wurde der selber auch angegriffen oder aus Solidarität mit den...
Als Kollegialität, als Solidarität
ja.
Hat er den Raum verlassen, ja. Und das war in dieser Form auch für das Kollegium auch ganz neue Dimension in dieser Form. Also niemand wusste, damals gab es ja keine Antirassismusberatungsstelle, ne? Niemand wusste, wie man so umgehen soll. und stand sozusagen diese Wortklang im Raum. So.
Und, das war 1992 oder 91?
Nee, das ist später, also ja. 94, 95 rum.
Ah, okay.
Ja. Es war also tatsächlich, wo ich dachte, wenn diese Person tatsächlich Chefdirigent wird, muss ich das Theater verlassen, um mich selbst zu schützen. Dazu ist es nicht gekommen, weil er tatsächlich ein aktiver Mitarbeiter von SCD war. Und da hat die Stadt sozusagen Einstellungsprozess gestoppt.
Naja.
Und aber, also, du hast ja jetzt gesagt, dass das immer mal wieder so eine Erfahrung gab, aber da hat sich das kumuliert. Aber es war jetzt nicht so, dass du, also das ist ja schon so ein Bild von Ostdeutschland und ich meine, du arbeitest ja jetzt auch in Sachsen-Anhalt. So ein Bild von außen ist ja auch oft, da ist es besonders schlimm. War das auch deine Erfahrung? Ich komme da jetzt nach Ostdeutschland und ich erlebe hier nochmal eine andere. Wurdest du nochmal anders irgendwie fremd gemacht? Hast du da anderen Rassismus erlebt, als du vorher in Österreich erlebt hast? Oder?
Andere Art und Weise vielleicht. Ja. Ja. Man kann Rassismus auch nett ausdrücken. Man kann Rassismus auch gut verstecken. Man kann Rassismus auch gut beabsichtigte Neugier anbieten. Man kann Rassismus auch als Naivität und Unwissen verteidigen. Man kann ganz nett sowas machen. Aber das hier war natürlich sehr hart.
Ja.
Das hat mich tatsächlich umgehauen, nachhaltig, dass die Bühne nicht mehr sauber war, dass es kein geschützter Raum ist. Also ja, ja. So einen Begriff gab es damals nicht, aber ich musste diese Bühne verlassen.
Ja, ja.
Also das finde ich wirklich interessant, weil das... Also da ist so ein Ereignis, wahrscheinlich für dich ein Schlüsselereignis in deinem Leben auch. Und auf einmal kommt jemand und definiert oder stellt deine Position in so einem Raum, den du als einen geschützten Raum, als ein Kollektiv, was den du eigentlich auch als ganz angenehm empfunden hast, in Frage. Und ab diesem Zeitpunkt kannst du diesen Raum nicht mehr unbefangen betreten. Also das macht wirklich einen Unterschied. Also das ist, ich finde das jetzt, also jetzt natürlich, also gibt es diese rassistische Komponente, aber das ist soziologisch auch sehr interessant, dass, also da spielt ja auch Macht mit rein. Das war ja nicht irgendeine Person von unten, sondern der angehende Chefdirigent, potenziell dein nächster Chef, mit dem du dich dann auseinandersetzen musst. Und es gibt sozusagen ein Vorher und ein Nachher und der Raum ist damit für dich wie beschädigt. Also du musst dann, ja.
Und vor allem so diese nicht reagieren können von anderen Kolleginnen und Kollegen, ist ja ein Zeugnis dafür, ein vorauseilender Gehorsam umzusetzen.
Ja.
Also wenn der Chef wird, diese Gedanken hatte sozusagen jeder im Raum in diesem Moment. Dann habe ich natürlich gesehen, ne? Also was könnte denn nicht nur für mich, sondern für die gesamte Belegschaft schädlich werden, solche Konstellationen. Also der Raum war voll mit Opfer und Betroffenen, nicht nur ich, sondern auch die anderen Kollegen, die nicht wussten, wie macht man in dieser solchen Situation, war gleichzeitig Betroffene.
Ja. Und du hast gemerkt, du bist dir im Zweifel nicht sicher und gleichzeitig bist du auch nochmal vielleicht verletzlicher in der Soziologie, wenn wir sagen, vulnerabler als die anderen, aufgrund deiner Identität als Migrantin. Also, weil du als japanisch identifiziert wirst, was jetzt auf einmal irgendwie negativ dir ausgelegt wird.
Ja, aber ich komme da, deswegen nochmal komme ich zum Figaros Hochzeit zurück.
Ja.
Welche Gedanken und Wahrnehmungen spielen in diesem Raum und welche Rolle spiele ich? Und zwar zeitgleich im Raum mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen. Und das war im Raum, also ich sage nochmal, im Raum so zu spüren, zwischen den Menschen, die Menschen, als ob ich in einem großen, schlechten Schauspielbühne stehen würde, mit vielen, vielen Darstellern auf der Bühne. Und ich habe so immer wieder so einen Hang, die Situation im Raum immer von oben zu gucken. Also was machen die einzelnen Leute? So, ich kann mich nicht auf mich konzentrieren in dieser Situation, sondern ich gehe von meinem Körper raus und gucke von oben, was machen die anderen? Wie bewegen sie sich denn? Welche Miene ziehen sie? Welche Gedanken so gehen in den Köpfen rum? Welche Kopfkino spielen gerade ab in den Köpfen? Und das ist meine Rettung einerseits, dass ich solche Dinge nicht emotional unter meine Haut lade, sondern ich gehe von meinem Körper raus. So.
Wobei du ja eigentlich du bist empathisch mit den anderen. Also wenn du nämlich dich versuchst, in die Köpfe der anderen reinzuversetzen, dann versuchst du ja zu verstehen, warum die gerade so handeln, wie sie handeln. Also.
Ja, und solche Gedanken mathematisch im Raum zu sortieren, wie klassische Musik. Also was spielt denn gerade in diesem Raum von links, 2 Meter von links und ein Meter rechts schräg vorne. Also das ist so eine architektonische Wahrnehmungssituation, die rettet mich. Im Raum die Menschenwahrnehmungen so zu analysieren und nicht auf mich zu konzentrieren.
Wenn ich das auf so einer gesellschaftlichen Ebene nochmal hebe, ich würde dich gerne vorher noch einmal was fragen und dann auch nochmal, ich habe so ganz, mein Kopf macht so ganz viele Synapsen, gehen gerade zusammen. Das ist nochmal die Frage, ist es so, dass du als, wie heißt das, also als Hauptsängerin, wie heißt denn das, gibt es so ein
Solistin?
Solistin. Hast du doch auch eine bestimmte Hierarchie, oder? Also du bist ja auch nicht in diesem Raum die ganz unterste Hierarchie im Kontext von Theater, ne? Das heißt, es kann auch sein, dass einige dann denken, jetzt wird da meine Chefin oder meine Vorgesetzte, also irgendwie die Solistin wird da angegriffen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Und es gibt ja Personen, die doch drüber standen, einer davon ist dieser angehende Chefdirigent. Aber es gibt ja auch Leute, die vielleicht sowieso nicht gewohnt sind, in dem Moment zu sprechen, weil es diese Hierarchien gibt, oder? Also war das auch ein Teil davon?
Jein. Sicherlich, dieser Gedanke spielt große Rolle. Beispielsweise die BerufsanfängerInnen sind oder kleine Rolle haben als SolistInnen oder aber ChorsängerInnen, die eben diese Individualität weniger eine Rolle spielt in einer Produktion, sondern sozusagen als Kollektiv hingestellt wird, spielt mal die. Aber gleichzeitig ist eine Chorkollektiv in Deutschland eine gewerkschaftliche Stärke. Also haben eine ganz andere rechtliche Ausgangssituation als die SolistInnen. Und sie können ganz andere Umgangsformen dann als Lösung dann einleiten lassen. Das ist bei solistischen Beschäftigten ganz anders. Sehr prekären Vertragssituationen.
Weil das heißt ja, wenn wir das jetzt mal auf eine höhere Ebene setzen, wenn der Bundeskanzler eine rassistische Aussage macht über das Stadtbild in Deutschland, dann stehen ja in dem imaginären Raum Deutschland ja auch verschiedene Leute, die was sagen könnten. Und dann sagst du jetzt, wenn man gut organisiert ist, dann könnte man ja eigentlich was sagen. Und das wäre ja eigentlich LAMSA zum Beispiel. Man gründet halt ein Landesnetzwerk für die Migrantenorganisationen, weil dieses Netzwerk kann natürlich einfacher sprechen als die individuelle Person, die dann was dazu sagen sollte. Aber es ist ja trotzdem auch, also wenn der Kanzler da steht, dann steht ja auch der Chef da, der was sagt, wo man ja auch erstmal in die Lage versetzt werden muss, darauf zu antworten. Also eine Kritik zu äußern. Und wenn du sagst, also ich versuche jetzt gerade irgendwie dahin zu kommen, wenn du sagst, dass das für dich so ein Wendepunkt war, war das auch für dich so ein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, vielleicht muss ich auch politisch oder gesellschaftspolitisch arbeiten, oder kam das später?
Doch, weil, also das ist der Zeitpunkt gewesen, ja. Ich muss etwas anderes machen,
ja.
Weil gleichzeitig bei diesem Stück habe ich geheiratet und war natürlich geplant, die Familie zu entwickeln.
Also sehr romantisch wäre es ja jetzt, wenn das der Tenor wäre, der den Raum verlassen hat, weil er beschämt war.
Nein, dann kommen wir zum anderen Musikstück jetzt dazu. Ich habe meinen Ehemann tatsächlich am ersten Tag in Zwickau kennengelernt und wusste so, diesen Mann heirate ich. Und,
das hast du beschlossen, nicht er.
Genau, ich habe beschlossen. Schön. Und mitgeteilt.
Ja.
Und mit ihm habe ich tatsächlich Liebesduett gehabt, diesem mitgebrachten Stück. Und das ist das Stück, wo wir uns verbunden haben.
Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also hier steht jetzt, ich lese es jetzt einfach mal vor, oder vielleicht liest du es einfach vor oder sagst halt, wie das Stück heißt, weil ich finde es total beeindruckend.
Ja, es ist I Baiacci, also in Deutsch der Baiazzo von Ruggero Leoncavallo, uraufgeführt wurde das Stück 1892 in Mailand. Das ist ein stellvertretendes Stück, eine Oper von Verismo. Oper, das ist eine realitätsnahe, hochromantische Oper, die zu sehr immer von alltäglichen Situationen dann abgeholt wird. Hier geht es ein Schauspieler, der höchstermaßen eifersüchtig ist und die Affäre seiner Frau, Netta, die ich gespielt habe, entdeckt, und trotzdem geht der Vorhang auf. Also, er muss Maske anziehen, und vielleicht kennt man diese Arie, ne? Also, du musst dich an Maske anmachen und lachen. Lache Baiazzo, diese Arie ist es ja sehr, sehr bekannt. Und während dieser Aufführung im Theater, kann er sozusagen Theaterstück und Realität nicht unterscheiden. Und auch in diesem Commedia dell'arte, im Theater, wird Netta, diese weibliche Figur, auch Affäre spielen. Und dann fällt ihr entsprechender Satz: bis heute Abend, bin ich deine. Und in diesem Moment dreht der Baiazzo durch, und vor dem Publikum ermordet er seine Frau. Und ich habe diese Netta gespielt, Und mein Ehemann hat damals diese Dorfjunge, also mein Affärepartner, gespielt. Ein wunderschönes Liebesduett.
Ja, oh. Okay.
Und dann, ja, genau, dann das hören wir uns jetzt an. Ja.
Achso, genau, hören wir uns an. Genau. Und dann, das weiß ich jetzt schon, dann bist du mit diesem Mann zusammengekommen und irgendwann ist der dann in Dessau, hat der einen Job in Dessau bekommen.
Genau.
Und das ist ja quasi schon der Grund, warum du in Sachsen-Anhalt auf einmal warst.
So ist es. Also ja. Mein Mann hat nach diesem Geschehnis auch anderes Theater gesucht. Und hat in Dessau seine Anstellung gefunden. Ich habe in Dessau auch zwei Kinder zur Welt gebracht und gleichzeitig war die Idee, ne, die Rassismuserfahrung, kann man verarbeiten, kann man dagegen auftreten, aber wenn es meinen Kindern sowas passieren würde, wird die Emotionalität hoch zwei, würde ich nicht ertragen. Also ich musste neue Wege suchen. Wie kann ich sozusagen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Und habe gleichzeitig vom Netzwerk der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt kennengelernt und ja quasi bei der Netzwerkgründung, bevor der Verein gegründet wurde, bei der Netzwerkgründung war ich tatsächlich als Sängerin dabei und habe ich Rahmenprogramm so gestaltet und zufällig bin ich auf die teilnehmenden Listen gelandet und seitdem bin ich mit dem Lamsa verbunden.
Ich finde das total beeindruckend. Ich habe das schon vorher gelesen und ich finde das, weil das ist ja für uns als Soziologen eigentlich, das können wir ja, wie sollen wir das beforschen? Also wir als Soziologen versuchen irgendwie die Gesellschaft zu erklären und wir machen ja auch Biografieforschung und Sozialisationsforschung und versuchen so Theorien und Modelle zu entwickeln, wie Leben abläuft. Und dann kommst du und sagst, ich habe da einen Burger gegessen und da lief ein Breaking News und da hieß es, die Mauer ist weg, also bin ich in den Osten gegangen. Und dann trittst du als Sängerin auf und landest durch Zufall auf einer teilnehmenden Liste und wirst am Ende stellvertretende Geschäftsführerin von dem ganzen Verein. Also dann kommen diese, also dann ist Leben einfach ganz oft auch Zufall. Das finde ich so in so Biografieforschung ist immer so beeindruckend, dass es ja eine Forschung davon gibt, dass es alles irgendwie vorher, kann man alles vorherbestimmen, aber eigentlich ist manchmal sind Dinge so zufällig.
Ja, aber das hat ja natürlich auch so eine einige Komplexe mitgebracht, ne? Weil wenn man tatsächlich Musikerin ist und gesungen hat und eigentlich Musiklehrerin werden wollte, und kommt man auf einmal zu einem migrantischen, ethnieübergreifenden Netzwerk und soll dieses Netzwerk koordinieren. Ich war ja zuerst als koordinierende Kraft eingestellt worden. Und was habe ich denn da sagen? Also ich weiß ja nichts von einzelnen unterschiedlichsten migrantischen Organisationen. Das ist so eine Besonderheit, ne, in Ostdeutschland, weil es ja eben Migrationsanteil so klein ist und klein geblieben und damals noch kleiner, es war 4,5%. Ne? Ja. Und dann hat die einzelne Personengruppe keine Deutungsmacht in der Gesellschaft. Mhm. Also sie mussten gemeinsamen Weg finden und gemeinsame Verein gründen und davon weiß ich ja nicht. Und wie soll ich in Friedensdemenz aufgewachsene Japanerin sozusagen mit Kriegsgeflüchteten und Kontingentgeflüchteten und jüdischen und islamischen Vertretenden zusammenarbeiten, das kann ja nur schiefgehen, dachte ich. Und ich musste wirklich da von Grund an lernen. Also ich habe angefangen, einzelne Communities zu besuchen, kennenzulernen. Was hast du an diesem Moment gemacht? Was ist dir wichtig? Und wieso macht ihr denn das? Und so habe ich tatsächlich jahrelang Sachsen-Anhaltsweit die einzelne Community besucht und kennengelernt, um überhaupt eine Basis zu bauen, vertrauensvoll miteinander arbeiten zu können. Mhm. Und das war für mich jeden Tag große Überraschungen, viel Learnings, also was ich mitgebracht habe aus Japan als Moral, Ethik, Werte oder Selbstverständlichkeiten, allgemein Wissen, das ist alles bedeutungslos gewesen und musste ich alles neu lernen.
Ja, aber das trifft ja auch auf alle anderen zu, ne? Also es trifft ja auch auf die, ich vermute mal, als du angefangen hast, war wahrscheinlich die größte Gruppe der Migrantinnen eher vietnamesische, ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Ja. Das hat sich ja dann auch so ein bisschen gedreht. Mittlerweile sind die größten Gruppen ja syrische und ukrainische Menschen in Sachsen-Anhalt. Ja, und dann, die sind ja auch aus anderen Gründen nach, also da ist ja sozusagen die Vertragsarbeit und die Flucht vor Krieg ja ein bisschen miteinander verwoben bei der vietnamesischen Community. Also ich finde das immer so interessant, also gerade in Rostock habe ich darüber viel gelernt, dass man ja in dem, ne, so in diesem mehrheitsdeutschen Kontext immer davon spricht, die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen sind wegen der Arbeit gekommen. Aber dass man in den Interviews, in der Biografiearbeit auch ganz oft merkt, ja, aber der Krieg in Vietnam ist in deren Biografien sehr viel wichtiger, als wir hier sozusagen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen haben. Also da verwebt sich das so. Dann hat man die mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen. Ich weiß gar nicht, einer der maßgeblichen Mitbegründer von LAMSA ist doch auch Karamba Diaby.
Ja, Dr. Karamba Diaby.
Dr. Karamba Diaby, der lange SPD-Abgeordneter im Bundestag war. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo seine Wurzeln liegen.
Senegal. Er ist ja in der DDR-Zeit auch, ne, als Studierende nach Halle gekommen. Und er hat ja um die Zeit von Deutschen Wiedervereinigung gerade sein Studium beendet und wusste nicht, wohin damit. Ne? Also Doktortitel hin und her, aber wenn Deutsche Wiedervereinigung kommt, was ist mit meinem Studium? So weiter, so standen alle sozusagen vor unsicheren Zukunft. Und gleichzeitig war ja Baseball-Schlägerjahre. Das hat migrantische Community sehr, sehr stark geprägt. Vor allem die vietnamesische Community war ja Zielscheibe von Gewalt damals. Und die größeren, also vietnamesischen Community sind in diesen Jahren tatsächlich für Eigenschutz so eine Community und Vereine gründet an vieler Ort und waren unter sich schon sehr, sehr gut vernetzt gewesen. Und hier hat LAMSA tatsächlich nicht nur diese vietnamesische und Vertragsarbeitenden, sondern auch neue Zugänge gemeinsam vernetzt, um unterschiedliche Perspektive zu vernetzen. Und hier lag es wirklich die große Chance, unterschiedliche Perspektive und Ideen und Lösungswege zu verbinden. Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das viel zu wenig gesehen wird, dass ich glaube, so ein Blick auf so ein Landesnetzwerk wie eures ist ganz häufig, man muss euch helfen. Also der Blick von außen ist so, das sind die sind da jetzt in Sachsen-Anhalt und die brauchen jetzt ganz, ganz viel Hilfe. Wenn man aber so geht mir das als Forscher, wenn man da vor Ort ist, dann spürt man eigentlich, bei euch ist so viel Kompetenz, ihr könntet uns, also ich ist jetzt ein bisschen ein komisches Bild, ihr und uns, aber diese Kompetenz würde eigentlich so viel helfen für eine bessere, also für ein gemeinsames Zusammenleben in Sachsen-Anhalt, dass das manchmal zu wenig gesehen wird, dass ihr so viel Kompetenzen aufgebaut habt, weil ihr so vielfältig seid und euch sowieso immer organisieren müsst, dass wir davon ganz viel lernen könnten für so eine gesamtgesellschaftliche Konstruktion.
Ja, natürlich haben wir ja auch Unterstützung von außen gebraucht. Ne? Allein so eine Struktur und Anlaufstelle aufzubauen, brauchte man Vereinsstruktur. Die hatten wir ja nicht zuerst. Mhm. Ne? Und dann hat Freiwilligenagentur und sozusagen unterstützt, Struktur aufzubauen innerhalb eines Projektes und dass wir nach und nach sozusagen Finanzmittel akquirieren konnten, Kompetenzen und Schulung gemacht haben, die Mitglieder empowered haben und so weiter. Und das hat schon eine Weile gedauert und somit haben wir 6 Jahre tatsächlich ehrenamtlich als Netzwerk gearbeitet und erst 2014 ist ja Vereinsgründung dann erfolgt. Und da haben wir aber sofort gemerkt, okay, wir brauchen nicht mehr Unterstützung, wir haben eigene politischen Anspruch, sozusagen Statement rauszugeben und so weiter. Einerseits wurden wir auch von Anfang an als Konkurrenz von anderen großen Institutionen angesehen. Mhm. Und ja, unter dem Motto, wir sollen dankbar sein, dass wir tätig sein dürfen. Und gleichzeitig gibt es bis heute ein sehr, sehr hartnäckige Wahrnehmungsformat, sagen wir mal so, migrantische Organisationen als Kulturdienstleister. Mhm. Ja. Also sogenannte interkulturelle Begegnungsformate, wo die migrantische Communities vielleicht Falafel machen und Musik und Tanz und im Sinne von Länderkunde, von Heimat erzählen sollen, was ja letztlich dazu führt, sind Klischeebilder zu verstärken. Mhm. Und nicht die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und diese unterschiedliche Perspektive im Sinne der Gesamtgesellschaft aufzunehmen und neue Lösungswege auszuloten. Ja. Also dieser letztere Weg fehlt immer noch.
Ja. Was würdest du sagen, sind jetzt aktuell eure größten Themen, an denen ihr so arbeitet, in Sachsen-Anhalt?
Rassismus pur. Mhm. Also, das ist
immer noch oder wieder neu? Wie ist das? Du hast ja vorhin von den Baseballschlägerjahren geredet. Genau. Ja.
Ja, aber was ist denn tatsächlich von den Baseballschlägerjahren entstanden als Gegenmaßnahmen? Entstanden sind in der Integrationspolitik eine Vielfaltmanagement. Aber nicht im Sinne von sozusagen Bekämpfung von Rassismus. Also das war nicht erwünscht, so zu nennen. Also Rassismus war ein sehr verhasster Begriff, auch in integrationspolitischen Player. Und ja, Rassismus, das ist schwierig und man kann nicht immer mit Keule kommen. Und das hat aber dazu geführt, dass Rassismus sehr, sehr lange ignoriert, am Rande, als Spezialgebiet von extremistischen Nazi-Problem wäre, sondern ein historisch konstruiertes Problem mit in der Gesellschaft einzuordnen. Das fehlt jahrzehntelang und das hat sich natürlich immer wieder dann gesteigert, so dass wir beispielsweise nach dem Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg einen schlimmen Höhepunkt hatten, Zahlen her.
Genau, im Anschluss daran. Ne?
Also wirklich, was Übergriffe, Gewalttätigkeiten auch angeht und die Gewalt auf der Straße wieder und die.
Genau.
Ja. Ich finde das ganz wichtig, was du sagst gerade, Mika, weil also wenn ich jetzt dir so jetzt zugehört habe, die letzten 80 Minuten, ich finde, daran kann man das eigentlich sehr schön sehen, weil eins der schlimmsten Dinge, die anscheinend immer noch Leuten passieren kann, ist, wenn sie als Rassisten bezeichnet werden. Also ich erlebe das immer wieder in ganz vielen Diskussionen, dass Leute dann sagen, also so weit geht's ja wohl, dass man mich jetzt hier als Rassisten bezeichnet. Wenn man sich eine Weile dann mit der Theorie und auch der Praxis von Rassismus auseinandergesetzt hat, dann versteht man ja irgendwann, es geht ja gar nicht darum, jemanden individuell zu bezichtigen, sondern es ist ein strukturelles Konstrukt. Richard Wagner ist einer der Erfinder des Antisemitismus in Deutschland, er und seine Frau. Es gibt irgendwie die Rassenlehre, die vor allen Dingen von Gobineau entstanden ist. Das sind Jahrzehnte und Jahrhunderte lange entstandene Machtstrukturen, die geschaffen wurden. Und deshalb ist es sozusagen erstmal gut für jede Person zu verstehen, wir leben in rassistischen Strukturen. Und wenn jetzt jemand mir sagt, ey, du hast da was gesagt, das fußt auf Rassismus, wäre ja eigentlich meine Aufgabe, erstmal mich zu reflektieren, anstatt mich angegriffen zu fühlen. Und ich finde, dass das eigentlich sehr gut passt in der Erzählung, die wir jetzt auch von dir nochmal gehört haben, weil, wenn jemand den Vorwurf bekommen hat, er hat was Rassistisches gesagt und sich davon besonders angegriffen fühlt, aber nie diese Erfahrung gemacht hat, vor so einer versammelten Mannschaft angegriffen zu werden, dann finde ich, dann sollten Leute immer noch mal zurückstehen, ne, und erstmal überlegen, okay, was ist da der Unterschied? Und das scheint aber ja so ein Problem zu sein. Also das, um noch mal auf Friedrich Merz zu kommen, das, was er gesagt hat über das Stadtmittel in Deutschland, beruht auf rassistischen Denkmustern. Und wenn ich das, also ich möchte gerne dem Kanzler sagen dürfen, dass er so denkt, aber für ihn ist es ein Angriff, anstatt sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, also dieser Rassismus beginnt ja nicht mit Baseballschlägern oder Messerangriff oder, sondern Rassismus beginnt im Kopfkino. Was habe ich denn im Leben für prägende Bilder, Erlebnisse, Erzählungen von Eltern und Kinderbüchern mitbekommen? Also wir können nicht rassistisch denken. Und das ist meine Ausgangslage. Und mich als Migrantin einschließlich, weil ich ja auch natürlich so eine Einprägung mitbringe von zu Hause aus. Und das immer wieder so zu hinterfragen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger gemeinsamer Weg, den wir schreiten können. Auch zwischen den migrantischen Organisationen gibt es rassistische Denkmuster und Denkweise, wo wir proaktiv zueinander dann aussprechen und gemeinsam dann sozusagen reflektieren können. Einen solchen Raum, geschützten Raum, ne, brauchen wir immer wieder, um gemeinsam so als lernende Organisation zu entwickeln. Also wenn diese Bereitschaft da ist, dann tut es gar nicht weh, so ein Rassismusvorwurf, sondern das ist ein Feedback, ein Hinweis für vielleicht neue Wege sogar. Es könnte eine neue Chance sein. Und, aber dieses Gespräch zu führen, ist äußerst, äußerst mühsam und teilweise auch schmerzhaft.
Ich finde das wirklich spannend, auch an deinem Beispiel, was du selber erzählt hast, dass eben, also wie auch dieser Rassismus, diesen geschützten Raum, den es braucht, um ihn auch bekämpfen zu können, selbst sozusagen diesen Raum eben gefährdet. Und dass so eine Organisation, so verstehe ich das, auch versucht, immer wieder diesen Raum herzustellen, diesen Ort herzustellen, an dem darüber gesprochen werden kann, an dem man auch seinen eigenen Rassismus, also sagst du auch, die Migrantenorganisationen, die bei euch unter dem Dach versammelt sind, sind ja auch nicht frei von Rassismen, gegenseitig. Aber es geht darum, den Rahmen herzustellen, darüber zu sprechen, zu sagen, schaut mal, was hier passiert ist, wie bestimmte Dinge entstanden sind, bestimmte Prozesse und wie können wir die irgendwie verändern, wie können wir die besser machen. Und das dann eben auch aus, von Lamsa raus in die Gesellschaft, in das Land Sachsen-Anhalt. Was macht ihr denn da konkret an so Rassismusbekämpfung? Also den Raum herstellen? Ganz klar, aber hast du da so Beispiele für eure Arbeit?
Ja, also wir machen immer wieder Empowerment-Workshops für unterschiedliche Community, aber auch intern, auch für hauptamtliche Mitarbeitenden braucht man immer wieder diesen Raum für Selbstreflexion und auch für BIPOC, die von Rassismus erfahrenen Personen einen geschützten Raum zu schaffen, über eigene Erfahrungswerte zu miteinander auszutauschen. Das ist wahnsinnig empowernd. Und solche Räume, also Safer Space, ne, anzubieten, regelmäßig für unterschiedlichen Kontext, unterschiedlichen Personengruppen. Wir machen aber, bedienen unterschiedliche Projekte, die beratende und schulende Angebote an unterschiedliche Zielgruppen, ob es Schule, also pädagogische Fachkräfte sind in Schulen und Kita, aber auch die zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine vor Ort. Wir machen auch Antirassismus-Kampagne, also sogenannte Obst-Kampagne, sind gerade aktuell mit ganz prägnanten Bildsprachen, mit 2 Meter großen Bananen und Ananas sozusagen Rauminterventionen zu machen und mit diesen alltagsrassistischen Sprüchen unterwegs zu sein, wo die Menschen ganz schnell so niedrigschwellige Gesprächsanlass hatten, was soll daran rassistisch sein? Und da so ein bisschen ins Gespräch zu gehen, also wie siehst du das? Und wie könnte denn ganz unterschiedliche Perspektive anders wahrgenommen werden? Dies kann man aber natürlich auch an die Spitze treiben und als Lehrmaterial in Antirassismus-Schulung dann angewendet werden.
Und das macht ihr auch, also mit den mit dem Obst, die Obstkampagne macht ihr an öffentlichen Orten, so auf Stadtfesten, Marktplätzen oder was passiert?
Also wir haben ja zuerst diese Kampagne mit Poster und Postkarten begonnen und das an sich hat ja schon eine sehr große Debatte ausgelöst. Also warum macht ihr denn sowas? Und Sinn wurde nicht verstanden. Aber erst, wo wir dreidimensionale Obstobjekte produziert haben und erstmalig am Sachsen-Anhaltstag in diesem Jahr platziert haben, auf der Flanier sozusagen Themenstraße, weltoffenes Sachsen-Anhalt, standen diese 3 Obstobjekte. Und dann waren die PassantInnen und auch Partnerorganisationen sehr, sehr interessiert, was meint ihr denn damit? Und wir haben gleichzeitig auch Audio-Story produziert von tatsächlich betroffenen Personen, die Perspektive, wie wirkt auf mich, wenn solche Sprüche also immer wieder zu hören bekomme, beispielsweise die 2. Generation, die hier geboren, aufgewachsen und deutsche Staatsbürgerschaft schon längst haben, als anders, als nicht deutsch, nicht hierher zugehörig sozusagen dargestellt werden. Wenn man 5-mal in den Kindergarten hört, kann es ja lustig gemacht werden, aber ganzes Leben lang, auch in erwachsenen Jahren hinein, das zermürbt diese Menschen schon. Oder aber angeblich ganz harmlose Aussage, du bist exotisch. In welchem Kontext, welche Lebenssituation zu hören war, das bringt schon vertiefte Verständnis.
Und dann stellt ihr ja auch einfach politische Forderungen ganz hart.
Genau.
Ihr habt diese 11 Forderungen zur Landtagswahl aufgestellt. Ja. Die kann man, ich würde sagen, die verlinken wir in den Shownotes. Ich finde die stärkst, also ich finde da 2 Sachen interessant. Das eine ist, ich war dabei, als ihr die diskutiert habt in so einem Migrationsforum. Das fand ich ganz interessant. Die Forderung hieß erst Bezahlkarte besser optimieren oder irgendwie so. Bezahlkarte optimieren. Und dann war die Forderung von jemandem, der vor allen Dingen geflüchtete Menschen vertritt, abschaffen. Und jetzt heißt die Forderung auch Bezahlkarte abschaffen, also nicht irgendwie rumoptimieren.
Und Bezahlkarte ist diese Karte, mit der Geflüchtete einkaufen gehen können, anstatt Bargeld zu erhalten. Ne? Genau, also sie kriegen so eine Karte wie eine EC-Karte, aber längst nicht so flexibel. Man kann damit nicht überall einkaufen gehen. Und damit sie das Geld nicht anderweitig nutzen können, ist es auf dieser Karte festgeschrieben. Man kann in bestimmten Supermärkten damit nur einkaufen gehen. Und man ist eingeschränkt auf den Ort, an dem man die bekommen hat, ausgängig bekommen hat.
Und der Hauptvorwurf ist, dass das Bargeld sonst nach Hause geschickt wird. Und wir aus der Migrationsforschung können sagen, es gibt keine Belege dafür, dass das im großen Stil passiert. Also das meiste Geld reicht auch überhaupt gar nicht, um in Deutschland irgendwie angemessen zu leben und dann auch noch viel Geld nach Hause zu schicken. Aber ich finde, eure erste Forderung eigentlich ist die, also die mich wirklich auch jetzt ich gab jetzt auch gerade nochmal eine Podcast-Folge vom Dazwischen-Podcast, wo eure neue Geschäftsführerin Undra Dressler das auch nochmal sehr, sehr deutlich noch gemacht hat. Erste Forderung ist, Menschenwürde ist bedingungslos.
Genau.
Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr stark. Also zu sagen, im Grundgesetz steht zwar, die Menschenwürde ist unantastbar, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber einfach zu sagen, und das ist bedingungslos, finde ich großartig.
Wir haben tatsächlich diese Vorlage schon im vorigen Herbst entwickelt gehabt und einmal im Community kommuniziert gehabt. Und dazwischen sind ja schon einiges passiert und die gesellschaftliche politische Lage ist natürlich verschärft, krisenhaft und so weiter. Kurz vor der Landtagswahl haben wir noch einmal die gesamte Community eingeladen. Wir reden über das, also über dieses Papier und können wir vielleicht optimieren. Und so sind Zeile für Zeile tatsächlich mit Community-Sicht realitätsnah, lebenswirklich umformuliert worden und sind großen Teil ein Stückchen so geschärft worden. Ne?
Ja. Und was ich auch sehr stark finde, ist, dass ihr auch sagt, euch ist auch erstmal egal, welche Partei da am Ende gewählt wird. Ihr fordert das von allen, egal wer später an die Macht kommt. Das ist jetzt nicht irgendwie auf eine Partei bezogen, wo man sagt, also wenn ihr an die Macht kommt, dann fordern wir das, sondern ihr fordert das an die Politik und macht das auch, also wie ich finde, jetzt als in der Hinsicht Außenstehender, der nicht in Sachsen-Anhalt lebt und nicht bei Lamsa arbeitet oder so, auch mit einer beeindruckenden, also mit einer beeindruckenden Power und auch im Sinne von stabil ist für mich immer ist immer so ein gutes Wort. Also da jetzt nicht irgendwie zurückzutreten, sondern sagen, dass diese Forderung gilt.
Ja, Entschiedenheit würde ich dann nennen. Diese Menschenwürde in jeder einzelnen Menschenwesen zu sehen und das nicht in Frage zu stellen, das verbindet uns ja auch nicht nur unterschiedliche migrantische Communities, sondern alle in der Gesamtgesellschaft. Und das ist, glaube ich, unser Anspruch. Natürlich haben wir unsere migrantische Perspektive und aus der Vielfalt entstandene Botschaft immer wieder nach außen gesendet. Aber wir sind nicht einseitig für irgendeine Community stellvertretend und auch nicht nur für migrantische Personen, sondern wir sehen uns unsere Arbeit im Auftrag der Gesamtgesellschaft, im Namen der Demokratie und da bildet diese Menschenwerte als Ausgangssituation für uns alle. Und da sehen wir natürlich auch die große Chance, ne? Also uns zu verbinden und gemeinsame demokratische Kräfte zu bündeln. Und das tut gerade in Sachsen-Anhalt tatsächlich Not.
Ja. Ist das noch ein guter Abschluss auch, um nochmal auf dein letztes Musikstück reinzugehen? Weil wenn ich Figaros Hochzeit richtig verstanden habe, dann fordert oder erzählt diese Oper doch auch diese Geschichte, dass wir alle zusammen, wenn wir alle zusammen uns in gleicher Würde sehen, dann können wir eine gute Gesellschaft sein. Und Musik und gerade die Musik von Mozart verbindet auch vielleicht ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, weil sie so eingängig ist, weil sie so schön ist.
Ist ja, das vielleicht also,
so ein schöner Abschluss?
Kurz vor Finale von Figaros Hochzeit bekennt sich der Graf seinen Fehler und bittet um Verzeihung bei seiner Gräfin. Und Mozart-typisch ist es ja, am Finale jedes Aktes kommen alle Protagonistinnen auf die Bühne und singen ihren Part. Und da kommen zum Beispiel 10 Solisten auf die Bühne und 10 unterschiedliche Texte, unterschiedliche Melodien, unterschiedliche Stimmgattungen, also quer durch die ganze Welt sozusagen, füllt den Saal. Also als Publikum versteht kein Text, sondern ein Gewirr von Texten, Konsonanten und Vokale und Stimmklang in diesem Raum und irgendetwas, also alle sagen gleichzeitig irgendetwas, aber von der Bühne kommt ein Klangwelt sozusagen, die uns so umhüllt, so, ne? Und es ist eigentlich egal, Text zu verstehen, sondern eine Kernbotschaft mitzunehmen. Hier kommen alle zusammen und machen alle Mund und sagen zwar unterschiedliche Perspektive. So funktioniert, wie funktionieren wir Menschen?
So funktioniert Gesellschaft.
Jeder in seiner Perspektive in einem Raum auf dieser Welt gemeinsam und ja, und trotzdem gibt es schönen Schlussakkorde.
Wunderbar. Ich schlage vor, das ist das Schlusswort. Ja. Wir sagen ganz groß Danke, dass du dir sehr viel Zeit für uns genommen hast, für unseren Podcast. Und wir beenden diesen Podcast einfach mit diesem Finale und spielen das jetzt zum Schluss.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat uns
gefallen. Gerne.
Dankeschön.
Und dann nächste Folge Mecklenburg-Vorpommern.
Jawohl. Bis
dann.
Ciao.
Musicsology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.